Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu Risiko und Nebenwirkungen, einem Podcast der Uniklinik Münster. Hier sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über medizinische Themen und Fragestellungen, wo die Antworten nicht immer auf der Hand liegen. Mein Name ist Felia Holtermann.
Und ich bin Anja Wengenroth.
Und wir freuen uns sehr, dass Professor Frieda Schaumburg, Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie, heute unser Gast ist. Neben seiner Arbeit im Institut forscht er auch an der Universität Münster. Herr Schaumburg, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Der Gast.
Mein Name ist Frieda Schaumburg. Seit 2021 bin ich Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie. Und wir haben bei uns nicht nur die Routinediagnostik fürs UKM, sondern auch eine reisemedizinische Impfsprechstunde, wo wir auch relativ nah an den Leuten sind, die dann eventuell auch mal erkranken.
Wenn ich jetzt über das Thema Reisen spreche, dann denke ich ja zunächst erstmal cool, Abenteuer, neue Sachen entdecken, Kulturen, unvergessliche Erlebnisse. Doch neben all der Vorfreude auf die Urlaubsziele muss man sich ja natürlich auch früher oder später mal mit der Reiseapotheke und damit ja auch mit dem Thema der notwendigen und möglichen Schutzimpfung beschäftigen. Und in der heutigen Folge wollen wir daher einen Blick auf genau dieses leidige, aber eben auch super wichtige Thema werfen und mit Ihnen über die Bedeutung von Reiseimpfung und die empfohlenen Impfungen für verschiedene Regionen sprechen.
Aber wie das so ist im Leben, Impfungen, da sind sich ja nicht alle Menschen auf der Welt ganz einig. Es bietet zumindest viel Konfliktpotenzial, formuliere ich jetzt mal vorsichtig. Wir konzentrieren uns ja heute jetzt auf Reiseimpfungen, nicht auf Impfungen allgemein. Warum würden Sie sagen, ist es wichtig, sich vor einer Reise adäquat impfen zu lassen?
Wir sehen einfach, dass durch die Zunahme des Tourismus, der globalen Reisetätigkeit, nicht nur im Rahmen von Freizeit und Urlaub, sondern auch bei Dienstreisen, dass es einfach eine enorme Zunahme gibt und auch damit verbundene Zunahme von Infektionen üblich ist.
Okay, aber eine Reiseinfektion ist jetzt auch nicht ganz ohne.
Nein, genau, das ist sozusagen dann an zweiter Stelle. Das sind Reiseinfektionen, die vor allen Dingen, ja, Malaria, Denguefieber, Durchfallerkrankungen vorne an, das sind so die Infektionen, mit denen die meisten während der Reise oder dann nach der Reise Probleme bekommen.
Das heißt, welche Arten von Reiseimpfungen gibt es denn dann? Also jetzt haben Sie ein paar Erkrankungen aufgezählt. Kann ich mich da auch gegen alles einfach schützen vorher oder gibt es auch Dinge, wo das vielleicht noch gar nicht möglich ist?
Also erstmal kriegt nicht jeder alles. Das wäre einfach, wenn es einen Cocktail gibt, der dann für alle gut
ist. Das wäre wirklich schön, ja.
Wir gucken immer erstmal ganz genau, wo die Leute hinfahren. Und dann gucken wir, welche Risiken gibt es tatsächlich vor Ort. Nicht überall ist das Malaria-Risiko gleich groß, nicht überall gibt es Gelbfieber. Deswegen macht man schon eine reisemedizinische Beratung, die mehr oder weniger zugeschnitten ist auf das Profil der Reisenden.
Also das heißt, Sie haben jetzt ja gerade so ein bisschen erzählt, wie so eine Reisesprechstunde wahrscheinlich ja ungefähr abläuft. Das heißt, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich plane zu verreisen, vielleicht nicht ins europäische Ausland? Weil da würde ich jetzt persönlich denken, muss ich mich am ehesten damit beschäftigen, wo wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen, ob das wirklich nur im ausländischen, also außereuropäischen Land so sein muss. Aber wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich zum Beispiel eine Reise nach Bali plane und dann muss ich da vielleicht mal durchgehen, welche Impfungen sind da relevant?
Ja, wichtig ist, dass man frühzeitig an die Impfung denkt.
Und frühzeitig heißt?
Ja, so mittlerweile schon 3 Monate vorher. Das liegt aber auch daran, dass es mehr Impfstoffe gibt und die zum Teil auch einen größeren Vorlauf brauchen. Und deswegen, früher waren es immer 6 Wochen, aber mit dem neuen Denguefieber-Impfstoff muss man idealerweise schon 3 Monate vorher auch die Reise
geplant haben. Ja, genau, ja. Das ist ja auch der Punkt. Ja.
Und das ist oft das Problem, dass die meisten a. sehr spontan verreisen und b. man denkt an die Reiseimpfung sozusagen, wenn man gerade den Koffer packt. Und wir haben es nicht selten, dass die Leute dann so eine Woche vor Abreise dann bei uns auftreten und fragen, was man noch alles machen kann.
Was macht man dann in so einem Fall?
Ja, das ist schwer. Früher haben wir immer gesagt, wir machen das Problem der Reisenden nicht zu unserem Problem, aber trotzdem muss man natürlich eine praktikable Lösung finden. Und dann wird geguckt, was da wirklich noch sinnvoll ist, wo man eventuell schon mal einen halben Schutz mit aufbauen kann, denn das ist manchmal besser als gar nichts. Aber man bewegt sich da eindeutig auch rechtlich im Graubereich, denn entweder bieten wir einen bestmöglichen Schutz an oder eben keinen. Und wer spät kommt, da sind wir dann in dem Graubereich, dass wir eben so einen halbguten Schutz nur anbieten können. Und das ist dann ein bisschen in der Messungssache der Reisenden und uns. Was macht man noch und was ist wirklich so grenzwertig nicht mehr sinnvoll?
Okay, die Leute kriegen wahrscheinlich aber von Ihnen den Hinweis, dass das nicht richtig vollumfänglich wirksam ist.
Genau, das sind die Hinweise, die wir geben. Aber wenn wir uns da sozusagen auf Wort und Schrift komplett absichern wollen, dann müssten wir bestimmt 2-3 Seiten Einverständniserklärung noch einholen. Und das ist dann bei so einer kurzen Beratungszeit von einer Viertelstunde bis 20 Minuten nicht mehr praktikabel.
Hm. Sind denn eigentlich alle Impfstoffe auch immer verfügbar?
Das ist eine gute Frage. Momentan nein. Und das betrifft fast immer dieselben Impfstoffe, die Probleme machen. Aktuell haben wir Probleme mit der Tollwutimpfung, aber auch japanische Enzephalitis und manchmal auch die Gelbfieberimpfung, die dann nicht verfügbar ist.
Wenn ich jetzt erfahre, ich will nach Australien und weiß, ich bräuchte da japanische Enzephalitis, Sie können mir das nicht anbieten, dann lasse ich aber trotzdem nicht die Finger von der Reise. Habe ich irgendeine Ersatzmöglichkeit?
Also letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sich natürlich immer noch überall anders informieren. Vielleicht gibt es Apotheken, die noch Restbestände haben. Aber wir müssen schon sagen, über die Universitätsapotheke sind wir hier schon bestens versorgt. Und wenn die an die Impfstoffe nicht mehr drankommen, ist das die Wahrscheinlichkeit schon gering, dass andere da ein glücklicheres Händchen haben. Das ist das eine. Plus viele Impfungen schützen vor Infektionen, die durch Mücken übertragen werden. Das heißt, man kann dann immer noch einen Mückenschutz machen. Also je nachdem, ob es nacht- oder tagaktive Mücken sind, eben tagsüber oder abends, dann Mückenspray auftragen, unter Mückennetz schlafen.
Genau, über die Alternativen unterhalten wir uns gleich nochmal. Ja. Jetzt sind wir im Moment noch bei den Impfungen, aber das ist ja ein total wichtiger Punkt. Ich habe ja nicht nur die Impfungen, sondern ich kann mich auch anders schützen.
Genau, durch Verhaltensweisen.
Wer entscheidet denn eigentlich, in welcher Region welche Impfung quasi empfohlen wird? Also ist das irgendwie eine zentrale Stelle, die sagt, ja, für Reisen nach so und so müssen diese oder geben wir diese Reiseimpfungen Empfehlungen ab? Oder wie läuft da der Prozess und wer entwickelt dann letztendlich auch solche Impfstoffe?
Die Empfehlungen werden letztendlich von mehreren Fachgesellschaften auch ausgesprochen. Da ist natürlich vorne an die STIKO, die jeder kennt aus der Corona-Zeit, aber dann gibt es noch die Deutsche Truppmedizinische Gesellschaft, die jährlich eine Empfehlung zur Reiseimpfung abgibt. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch Gebiete definiert, wo ein Schutz sozusagen vorher empfohlen ist. Und somit ist es ein Mosaik aus verschiedenen Fachgesellschaften, die Empfehlungen aussprechen. Und mitunter sind diese Empfehlungen nicht alle deckungsgleich.
Ah, okay.
Auch innerhalb Deutschlands nicht.
Ja, das ist natürlich dann schwierig. Wie entscheiden Sie das denn dann in Ihrer Reisesprechstunde?
Also wir haben da so, wir tun uns da auch schwer manchmal. Vor allen Dingen, wenn diese Empfehlungen sehr widersprüchlich sind, halten wir uns primär erstmal das, was der Hersteller vorgibt, wofür das eingesetzt werden kann. Also wenn ein Impfstoff eine Zulassung zur Verhinderung einer invasiven Infektion hat, dann ist das meistens einfach. Aber wenn dann schon geografische Regionen hinzukommen, dann wird es manchmal schwer, denn die Erreger halten sich ja nicht an Schriftstücke, sondern das ist ja ein dynamisches Geschehen und insofern ist es da schwer. Und dann am Ende orientieren wir uns rein an der wissenschaftlichen Raison. Also macht es Sinn, ergibt es Sinn, dass diese Impfung jetzt durchgeführt wird oder ist es entbehrlich?
Geben Sie den Patientinnen und Patienten auch erstmal Hinweise. Da können Sie sich auf der Website informieren und ist das dann immer zwangsläufig das RKI oder was empfehlen Sie?
Also diese Informationen über das Internet sind manchmal wirklich schwer, denn es gibt so viele Quellen, die man durchlesen kann und am Ende wird man nicht schlauer, als man vorher schon ist. Wenn es Diskrepanzen zwischen den Empfehlungen gibt, dann machen wir darauf aufmerksam und sagen, man kann so oder so handeln. Und wenn Sie uns fragen, würden wir eher das empfehlen. Dass man zumindest das gesamte Spektrum an Empfehlungen kennt. Und dann ist es auch eine Ermessenssache, wie viel Geld möchte man ausgeben? Wie groß ist das Sicherheitsbedürfnis? Wie groß ist das Risiko, was man eingehen möchte?
Kosten sind ja auch ein guter Punkt, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben. Wer bezahlt denn eigentlich so Reiseimpfungen?
Also primär erstmal bei uns diejenigen, die verreisen wollen. Aber viele Krankenkassen übernehmen auch die Reiseimpfungen. Ich denke, dahinter steckt auch ein bisschen Kalkül. Denn wer verreist, das sind meistens die jungen Menschen, die sonst nicht krank sind. Und eine Impfung, die vielleicht 200-300 Euro kosten, rechnet sich für eine Krankenkasse mehr, als wenn jemand chronisch krank ist. Und somit hat man vor allen Dingen die gesunden, nicht kranken Menschen als Beitragszahler und das könnte auch sicherlich eine Motivation sein, das großzügig zu übernehmen.
Die Gesunden und Nichtkranken, glaube ich mal, die impfen Sie ja ohne weiteres nachforschen. Es gibt aber natürlich auch Bevölkerungsgruppen, sag ich mal, die Sie nicht so ohne weiteres impfen können. Also gibt es auch Impfungen, die für bestimmte Gruppen kontraindiziert sind?
Ja, das betrifft vor allen Dingen die Personen, die immunsupprimiert sind, also die ein abgeschwächtes Immunsystem haben. Bei denen kommen viele Impfungen nicht in Frage, die vor allen Dingen abgeschwächte lebende Viren beinhalten. Und insofern sind wir da extremst zurückhaltend. Aber auch Personen, die aufgrund ihres Alters schon ein abgeschwächtes Immunsystem haben, Personen über 60 zählen da klassischerweise zu. Oder eben Schwangere und Frauen, die gerade stillen. Da sind wir immer sehr zurückhaltend. Da gibt es auch in der Regel klare Empfehlungen, wann und was geimpft werden darf.
Jetzt haben wir auch über die Impfempfehlungen gesprochen. Gibt es auch Impfungen, wie jetzt zum Beispiel, wir wissen ja hier in Deutschland, bei anderen Impfungen, die jetzt nicht die Reise betreffen, da muss ich mich impfen lassen. Gibt es da auch, wenn ich in das Land reise, dann muss ich diese Reiseimpfung haben?
Ja, das ist allerdings ein kleiner Kreis an Impfstoffen, die da notwendig sind. Das ist vor allen Dingen vorneweg die Gelbfieberimpfung.
Okay.
Einige Länder lassen Reisende nur in das Land einreisen, wenn die Impfung auch wirklich dokumentiert vorliegt. Deswegen muss man bei manchen Ländern, das ist vor allen Dingen Subsahara-Afrika, wo man dann bei Einreise neben dem Reisepass auch den Impfausweis dabei haben muss. Und idealerweise im Handgepäck und nicht im Koffer, denn der Koffer ist ja dann erst nach der Passkontrolle zugänglich.
Ja, der Koffer kann auch verloren gehen. Das ist wie mit anderen Medikamenten auch, oder? Also wenn ich die nicht mehr habe, dann...
Ja, genau. Und mitunter sind die Kontrollen auch streng. Und dann wird zur Not und schlimmstenfalls dann eine Impfung am Flughafen durchgeführt. Und das ist etwas, was man dann vor allen Dingen in einem fremden Land nicht unbedingt haben möchte, wenn man gerade erst angekommen ist.
Nee, das würde ich auch nicht wollen. Das heißt aber, das sind dann sehr spezifische Länder und da würde ich entweder in der Impfsprechstunde die Info erhalten oder das kann man dann wahrscheinlich sowas auch wirklich ergoogeln und...
Genau, aber das ist sozusagen das, worüber wir beraten, denn wir müssen Bescheid wissen, gibt es gerade zum Beispiel einen Polio-Ausbruch, weshalb dieses Land eine besondere Einreisebestimmung hat. Oder bei einigen Universitäten, vor allen Dingen in England und Amerika, gibt es für Studierende auch besondere Voraussetzungen, dass Impfungen nachgewiesen werden müssen, um sich überhaupt einschreiben zu können. Und das ist sozusagen Teil des Beratungsgesprächs dann auch.
Ja, als ich hier am UKM angefangen habe, war ich relativ überrascht, dass es so etwas wie eine Reiseimpfsprechstunde gibt. Ich glaube, die wenigsten da draußen wissen tatsächlich, dass Sie tatsächlich in Ihrer Tätigkeit tagtäglich Menschen beraten. Wo macht man das denn, wenn man nicht zu Ihnen kommt? Wo kann man sich da Ratschläge abholen?
Üblicherweise bei den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, da gibt es in Münster, ich glaube, mindestens 5 Stellen, wo man auch eine Gelbfieberimpfung bekommen kann. Ich kann leider nicht sagen, wie viele Impfungen die einzelnen Stellen tatsächlich machen, aber zugänglich sind alle Stellen und sodass ich glaube, dass Münsterland gut ausgestattet ist mit einer reisemedizinischen Beratung.
Reisemedizinische Beratung. Ist Reisemedizin eigentlich auch eine fachärztliche Tätigkeit oder kann das jeder Hausarzt?
Das kann jeder Hausarzt. Was dafür notwendig ist, sind gewisse Fortbildungen und Fortbildungszertifikate. Aber letztendlich ist es etwas, was jeder auch relativ zeitnah und zügig erlernen und dann auch durchführen kann.
Sie sind ja eigentlich von Haus aus Mikrobiologe. Was hat Sie jetzt genau interessiert an dem Fachgebiet?
Also unser Hauptarbeitsfeld sind die Erreger und Impfungen schützen vor Infektionen mit Erregern und insofern ist das sozusagen eine Symbiose, die nicht irgendwo besser aufgehoben ist als bei uns.
Wir haben jetzt ja auch viel über die wirklich gefährlichen Erkrankungen gesprochen, die zumindest in meinem Kopf immer eher außerhalb von Europa mich betreffen könnten oder mich infizieren könnten. Muss ich denn jetzt auch, wenn ich nur in Europa reise, auch mich mit dem Thema beschäftigen? Oder kann ich dann sagen, ach, ich fahre ja nur nach Griechenland, das ist doch eigentlich direkt um die Ecke, da brauche ich mich ja mit dem Thema Reiseimpfung gar nicht zu beschäftigen?
Ja, das ist, glaube ich, eine Haltung, die sehr, sehr viele haben und kann man auch nicht verübeln. Aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, gibt es auch ein paar Impfungen, die auch für Europa durchaus wichtig sind. Sei es Hepatitis A, vor allen Dingen alles, was so südlich der deutschen Landesgrenzen als Reiseziele angesteuert wird, ergibt die Hepatitis A-Impfung auf jeden Fall Sinn. Dann, wenn man in den Alpenräumen unterwegs ist, die FSME-Impfung ist auch sehr sinnvoll. Und so macht es durchaus Sinn, die einzelnen Regionen einmal genauer anzugucken und zu überlegen, ist mein Impfschutz noch komplett oder muss da mal was aufgefrischt werden? Und meistens ist die Reise dann auch der Anlass, die anderen Impfungen mal kurz zu prüfen. Und dann stellt sich heraus, Tetanus, Diphtherie könnte auch mal wieder aufgefrischt werden, nachdem 10 Jahre rum sind. Also dass selbst diejenigen, die tagtäglich bei uns beraten, da fällt das auch manchmal auf, dass da irgendwas abgelaufen ist.
Ja, ich meine, der Blick in den Impfpass, der erfolgt jetzt ja auch nicht so häufig, also kann ich nur aus eigener Erfahrung. Ich meine, durch Corona hat man, finde ich, wieder mehr Bezug zum Impfpass gekriegt, muss man sagen. Aber tatsächlich, gerade sage ich mal junge Menschen, da hatten es vorher wahrscheinlich die Eltern übernommen, dass man sich um Impfung gekümmert hat. Und dann irgendwann hat man das selbst in die Hand genommen und weiß einfach ganz viel nicht.
Genau, du guckst da rein und siehst die kleinen Klebchen, ne, mit den Chargen und so. Und du kannst dir ja als medizinischer Laie nicht unbedingt einen Reim darauf machen. Also kannst du das kaum kontrollieren, was brauche ich eigentlich?
Oder? Ja, das größte Problem ist ja oft, dass man erstmal gar nicht weiß, wo der Impfausweis ist. Und deswegen das meistens dann im Rahmen der Reise, dass man den sucht und sich fragt, brauche ich irgendwas, was da erneuert wird? Und vielleicht packt man den dann in naher Zukunft immer mit dem Reisepass zusammen an einem Ort und Stelle, um sicherzugehen, dass er nicht irgendwie verschwindet.
Europa ist auf jeden Fall auch etwas, womit ich mich dann beschäftigen sollte mit dem Thema Impfung, auch wenn ich nur quasi ins Nachbarland fahre. Ist das denn mehr geworden? Also wenn ich jetzt mich daran erinnere, ich glaube, meine Eltern haben sich früher oder Großeltern sowieso noch nicht damit beschäftigt, welche Impfung brauche ich eigentlich, wenn ich südlich fahre, hat vielleicht mehrere Ursachen, dass es auch nicht bekannt war oder man sich einfach nicht gekümmert hat. Aber wird das schlimmer? Also werden mehr Krankheiten quasi oder Infektionen kommen, die näher zu uns ran?
Ich glaube, da muss man unterscheiden, je nach Infektion trifft dazu, beziehungsweise weiß man es nicht genau. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, ist es eine tatsächliche Zunahme oder sind wir einfach besser geworden in der Detektion, zum Beispiel von Hepatitis A. In Deutschland sind mittlerweile etwa 60-70% aller Hepatitis A-Fälle gar nicht aus dem Ausland zu uns gekommen, sondern aus dem eigenen Land. So. Und deswegen fällt es mir schwer, da eine klare Antwort zu geben. Aber was man bei einigen Erkrankungen durchaus oder mit Sicherheit sagen kann, dass sie in Europa zunehmen, sind diejenigen, die vorher definitiv nicht da waren. Und das sind sozusagen diese neuartigen Erkrankungen für Europa, zum Beispiel Dengue, FSME, wahrscheinlich in Zukunft auch Zika-Viren oder Chikungunya.
Welche Rolle spielt der Klimawandel?
Ja, das ist, früher wurde das kontrovers diskutiert, aber mittlerweile ist man da ziemlich sicher, dass der Klimawandel bei einigen Infektionserkrankungen maßgeblich eine verstärkende Rolle spielt. Und wir sehen das ganz besonders am Beispiel von Dengue. Dengue-Fieber. Bei diesen Infektionserkrankungen ist das meistens ein relativ komplexes Geschehen vom Erreger, vom Wirt und vom Vektor. Und überall dort, wo sozusagen entweder mehr Wirte positiv sind oder mehr Vektoren vorhanden sind, da steigt natürlich dann auch gleichzeitig das Risiko einer Infektion.
Ja, aber ist es so einfach gedacht, wenn ich denke, je mehr Erderwärmung wir haben, auch hierzulande, ist es natürlich schön für die Mücken, die ja möglicherweise Überträger sein können, oder für die Zecken. Also haben die ideale Lebensbedingungen, deswegen breiten die sich weiter nach Norden aus. Und insofern haben wir dann eben auch das, was wir vorher nicht hatten.
Genau, das würde dann den Vektor betreffen. Und das ist ja genau der Fall, dass auch diese Aedes albopictus Mücke ja in den letzten Jahren die Alpen überwunden hat und jetzt über Frankreich und das südliche Rheintal Deutschland erobert. Aber ohne Erreger und nur den Vektor hätten wir noch kein Dengue-Fieber, sondern wir müssen jetzt auch sozusagen, müssen in Anführungsstrichen, den Erreger mit ins System bringen. Und das gelingt meist nur, indem erstmal Reiserückkehrer ins Land kommen und dann als Reservoir dienen, von dem aus eine Mücke dann andere Personen infizieren kann.
Also ist es so in Kombination der Klimawandel plus die Reisetätigkeit, die immer mehr wächst?
Exakt, genau. Das sind die beiden Faktoren, plus natürlich empfindliche oder empfängliche Wirte. Und das sind dann meistens Familienmitglieder, WG-Mitbewohner, je nachdem, wer dann von diesen Mücken gestochen wird. Also ich glaube, der Klimawandel, vielleicht noch ein Wort dazu. Ich glaube, dass der Klimawandel einige Überraschungen für uns bereithält. Wir reden jetzt gerade noch viel über Dengue-Fieber, aber ich glaube, dass wir uns in Zukunft auch wieder mit Malaria beschäftigen müssen. Wir hatten Malaria in Ostfriesland, in Ostpreußen. Und es ist eigentlich auch alles da, dass die Malaria hier wieder Fuß fassen kann, wenn nur noch eine ausreichend große Menge an Reservoiren entsteht. Und deswegen glaube ich, dass wir einen Fehler machen, wenn wir uns beim Klimawandel nur auf die Dengue-Fieberimpfung konzentrieren, sondern dass wir alle anderen potenziellen Gefahren auch noch im Blick behalten. Und das ist nämlich die Malaria, das ist Chikungunya-Fieber, das ist eventuell auch Zika-Virus. Und deswegen, da kommt sicherlich noch die ein oder andere Überraschung auf uns zu in den nächsten 20, 30 Jahren.
Und selbst so was Einfaches, vermeintlich wie FSME, gibt es ja schon auch im Emsland ganz nah dran.
Ja, genau. Das ist, ja, der Vektor breitet sich immer weiter aus. Die Zeitspanne, in der eine Übertragung möglich ist, wird immer größer. Das Frühjahr fängt früher an, der Winter kommt immer später und insofern ist einfach die Chance, dann auch einen Zeckenbiss zu bekommen, kumulativ größer.
Mhm. Reichen so für die Ausbreitung solcher tropischen Krankheiten, über die wir ja jetzt reden, schon Einzelfälle in Europa?
Ich glaube, dass diese Einzelfälle sozusagen ein sogenanntes Proof of Concept sind. Also es funktioniert, aber dafür, dass es dauerhaft sich etabliert, dafür sind diese Einträge und kleinen Ausbrüche noch nicht flächendeckend genug. Aber ich denke, das ist sozusagen, um zu zeigen, ja, es funktioniert grundsätzlich. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass mehr Mücken und noch mehr infizierte Personen vorhanden sind, damit es auch eine flächendeckende Infektion gibt. Und das Tückische beim Denguefieber ist, dass ein großer Anteil asymptomatisch ist. Also 60-80% aller Infizierten haben keine Symptome. Das heißt, die würden dann einfach ganz normal ihrer Arbeit nachgehen, in der Wohnung sein und so weiter. Aber sie dienen als Reservoir für eine Infektion bei anderen. Und das ist ja auch genau das Tückische, was wir bei Corona hatten. Es gab Leute, die keine Symptome hatten.
Und trotzdem angesteckt haben.
Exakt, genau.
Das heißt, gibt es denn da auch schon einen Impfstoff, der vergeben wird? Und ist dann die Lösung, wir impfen einfach alle und dann sind wir das Denguefieber los?
Also es gibt einen Impfstoff seit 2 Jahren, der ist auch gut wirksam, aber der wird nur für Reisende empfohlen. Denn momentan ist das Risiko in Deutschland, an Denguefieber zu erkranken, noch so extremst gering, dass es sich nicht lohnt, dafür flächendeckend Impfungen anzubieten. Und hinzu kommt, dass kein Impfstoff 100%ig schützt. Haben wir auch bei Corona gesehen, selbst wenn 80% oder 90% geimpft sind, heißt es nicht, dass wir Corona besiegt haben, sondern der Impfstoff wird seinen Wert steigern, je mehr Infektionen stattfinden und somit auch je mehr Infektionen durch eine Impfung verhindert werden können.
Zumal es doch, glaube ich, bei Dengue so ist, je öfter ich mich potenziell selber infiziere, desto gefährlicher wird auch die Krankheit.
Ja, davon ging man lange Zeit aus, dass sozusagen diese zweite Infektion immer die besonders schwere ist. Aber man hat gesehen, dass kurioserweise bei Reisenden die Erstinfektion auch schon ausreichend oder besonders schwer ist, dass die Personen ins Krankenhaus müssen. Also diese Erzählung, dass die erste harmlos ist und die zweite gefährlich, das kann man eigentlich so nicht mehr tragen. Vor allen Dingen bei Reisenden scheint das nicht diese Logik zu haben.
Das heißt, das ist ja auch dann quasi diese Falschdenkweise, dass man denkt, ich infiziere mich einfach selbst damit und dann habe ich ja quasi Schutz und das reicht dann. Also jetzt zumindest auf Denguefieber würde man ja jetzt denken, nach dem, was du gerade gesagt hast, Anja, ich infiziere mich eigentlich einfach damit und dann geht es mir ja vielleicht gar nicht schlecht, weil 60% haben ja keine Symptome.
Ja, das kann man denken. Allerdings funktioniert das nicht ganz, denn wir haben 4 verschiedene Serotypen von Dengue-Virus. Und wenn man mit einem Serotyp infiziert worden ist, ist man auch nur gegen diesen einen geschützt. Es gibt ein bisschen Kreuzreaktion gegen die anderen Typen, aber man ist davor nicht geschützt, dass man die anderen nicht auch bekommen kann. Und oft sind während eines Ausbruchs schon so meistens so 2, manchmal 3 verschiedene Serotypen beteiligt. Und insofern ist das eine Rechnung, die, glaube ich, so nicht ganz sauber aufgeht.
Nochmal so ganz generell gefragt, wie stehen Sie überhaupt zu solchen Haltungen? Es gibt ja Menschen, die tatsächlich sagen, ach, ich infiziere mich halt mit einer Erkrankung, dann bin ich dagegen immun und ziehen das tatsächlich als Lebenskonzept durch. Was halten Sie davon?
Ich finde das, insofern bin ich da gleichgültig gegenüber eingestellt, solange diese Personen mit diesem Verhalten nicht andere gefährden. Und bei Denguefieber ist die Gefährdung anderer gering, allerdings auch nicht ausgeschlossen, wie wir eben gesehen haben, dass eben Reisende Denguefieber mit ins Land bringen und dann die Quelle für andere sein können. Dramatischer ist es natürlich bei Corona gewesen, wenn man sagt, ich bekomme Corona und bin dann anschließend geschützt. Das ist ein ziemlich egoistisches Verhalten, denn dadurch gefährdet man andere ganz eindeutig.
Okay, das wollte ich nur noch mal aufklären, dass man das auch nicht gleichsetzen kann. Natürlich die allgemeinen Impfungen, die wir eigentlich denken zu brauchen, aus medizinischer Sicht plus Reiseimpfung, das sind schon 2 Paar Schuhe.
Ja, genau.
Jetzt haben wir also erfahren, die Mücken sind scheinbar ein großes Problem, was uns zumindest in puncto Reise gefährlich werden könnte oder auch hier in Deutschland schon. neben den Impfungen, was kann ich denn machen? Also wahrscheinlich einfach versuchen, nicht gestochen zu werden. Aber das ist wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach.
Ja, genau. Aber dieser Schutz vor Mückenstichen ist schon eine feste Säule in unserer reisemedizinischen Beratung. Und da muss man immer gucken, wann stechen die Mücken? Wenn die Mücken nachts stechen, ist der Mückenschutz meistens deutlich einfacher. Man schläft unter einem Mückennetz, was mit Insektiziden imprägniert ist. Man macht das Fenster zu, wenn es geht, noch die Klimaanlage an. Und das ist meistens dann eine Umgebung, wo die Mücken gar nicht mehr stechen können. Schwieriger wird es dann eben bei tagaktiven Mücken. Denn man kann sich nicht tagsüber unter Mückennetz verstecken und hoffen, dass der Tag schnell vorbeigeht. Dafür verreist man ja nicht. Und da wird es schwer. Denn da helfen dann in der Regel nur lange, leichte Kleidung. In tropischen Ländern nicht unbedingt die bevorzugte
Art
der Kleidung. Und das Mückenspray, ja, es ist wirksam, aber angenehm auf der Haut auch nicht. Meistens klebt es und stinkt.
Ja, ja.
Und dann Mückenspray in Kombination mit Sonnenmilch ist auch ein kleines Problem. Denn die beiden heben sich in ihrer Wirkung etwas auf. Und deswegen ist der Schutz vor tagaktiven Mücken immer schwer. Und gerade Denguefieber, japanische Enzephalitis, das sind alles Infektionen, die durch tagaktive Mücken übertragen werden. Und da ist die Impfung umso wichtiger.
Apropos Mückenschutz, ne? Wir kaufen den ja klassischerweise noch immer in diesen gelben Flaschen. Ich sage jetzt mal die Marke nicht. Da gibt es aber auch ganz andere am Markt. Und es gibt auch tropischen Mückenschutz.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Ist es wirklich wichtig oder ist es ein Mythos, dass man gegen verschiedene Mücken verschiedenen Mückenschutz hat und auch braucht?
Aus meiner Sicht ist es ein Mythos. Denn es gibt letztendlich nur zwei Substanzen, die nachweislich vor Mückenstichen schützen. Und das ist einmal Icaridin, ich nenne hier nur die Wirkstoffe und nicht den Handelsnamen, und Diethyltoluamid. Das sind, oder DEET, was auf den Mückenspray-Packungen immer draufsteht. Und das sind nachweislich die beiden Inhaltsstoffe, die wirklich vor Mückenstichen schützen. Natürlich gibt es in anderen Ländern oder in anderen Regionen auch andere Mückenmittel, aber man muss zwischen Schutz und Schadwirkung auf der eigenen Haut auch ein bisschen balancieren, denn ich kann mich auch mit Benzin einschmieren und hätte einen ganz guten Schutz. Allerdings ist das natürlich überhaupt nicht mehr verträglich.
Ja, und ist das meine Privaterfahrung, dass das Zeug trotzdem nicht immer wirkt?
Nee, ich glaube, da sind sie in guter Gesellschaft, denn vor allen Dingen, also Mückenschutz und die Mückensprays schützen immer ganz gut gegen Mücken, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Plagegeister, vor allen Dingen die sogenannten Midges oder Kriebelmücken, so kleine Viecher,
die sind auch
vor allen Dingen in Skandinavien, in Schottland oder auch in den Tropen unterwegs sind, die sich gerne dann so durch die Haare krabbeln, da wirken diese Substanzen nicht gut. Und da ist dann kurioserweise eine Substanz wirksamer, die woanders nicht so gut wirksam ist, nämlich so ein Zitrusöl.
Ja, das kennt man ja auch, diese Zitronella-Kerzen oder so, ne?
Aber es ist, es gibt Ausnahmen, aber die sind meistens dadurch bedingt, dass es einfach ein anderer Vektor ist, den man gerade hat, als die üblichen tag- und nachtaktiven Mücken.
Erkenne ich denn die Mücken auch? Sehen die anders aus? Also ich kann ja, manchmal ist das so, ne, man sieht, die sitzt gerade auf der Haut, dann schaffe ich es vielleicht sogar noch draufzuschlagen. Und dann, manchmal sieht man ja, dass die vielleicht, also wie die Mücke dann auch tatsächlich aussah. Und dann könnte man ja schon vielleicht erkennen, oh Gott, ich sollte vielleicht das mal abklären lassen. Oder ist es sowieso erstmal egal, weil wenn ich keine Symptome habe, dann kann ich es auch vergessen.
Genau, ist erstmal egal. Denn ob eine Mücke dann tatsächlich den Erreger übertragen hat, kann man ja gar nicht wissen. Und die Identifizierung von Mücken durch Laien ist schwer. Das Einzige, was den meisten irgendwie auffällt, ist, ob es eine Mücke war, die irgendwie weiße Streifen hatte, diese asiatische Tigermücke. Aber die anderen sind doch sehr, sehr ähnlich. Und dafür braucht es schon ein geschultes Auge und einen biologischen Hintergrund.
Deckt sich mit meiner Erfahrung. Für mich ist fast jede Mücke, die ich erschlage, eine Tigermücke, weil sie irgendwie gestreift aussieht, wahrscheinlich spätestens hinterher. Aber jetzt mal so im Ernst, gibt es für den Reisemediziner gute Mücken, schlechte Mücken? Und wie ist das, wie entwickelt sich das evolutionär auch?
Ich würde sagen, es gibt, sag mal, aus rein medizinischer Sicht keine guten Mücken, denn entweder sind sie Plagegeister oder sie sind Plagegeister, die noch Infektionserkrankungen übertragen. Aber dieses Zusammenspiel, die Evolution zwischen Erreger und Mücke, ist ja schon ein relativ fein aufeinander abgestimmtes System. Und das muss ich sagen, das fasziniert mich schon, wie es gelingen konnte, dass über längere Distanzen der Wirt, die Mücke und der Erreger so aufeinander abgestimmt sind, dass die Mücke dann immer dann sticht, wenn der Erreger auch im Blut ist und die Mücke im Darm so sich aufgestellt hat, dass der Erreger nicht durch Darmenzyme kaputt gemacht wird. Und da gibt es schon viele Dinge, bei denen ich denke, da haben sich drei gefunden.
Das ist schon frech eigentlich. Ja, das ist eigentlich schon echt gemein, dass die und dann auch so klein sind und dann auch noch uns immer so unbewusst stechen. Das ist schon echt nicht nett, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, zum Beispiel gibt es ein Beispiel von sogenannten Blutwürmern.
Oh, oder das klingt auch nicht gut.
Mikrofilarien heißen die dann immer nur nachts im peripheren Blut, also im Blut der Kapillaren sind, wenn die Mücke auch sticht. Das heißt, wenn die Mücke nicht sticht, tagsüber, dann sind diese Würmer im Blut auch nicht sichtbar. Und das ist für mich ein Beispiel, wie konnte es sich entwickeln, dass das genau auch schon zeitlich, nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich aufeinander abgestimmt ist. Also schon eine gewisse Faszination, wenn man
die Erkrankung ausklammert. Genau, ja. Kleine Überlebenskünstler, würde man fast sagen. Ja, ja.
Man merkt aber auch, das interessiert sie tatsächlich. Ja,
ja, ist ja auch spannend.
Was genau, wozu forschen Sie eigentlich? Subsahara ist so Ihr Thema und da arbeiten Sie auch vor Ort. Was machen Sie da?
Also ich forsche vor allen Dingen ja in Subsahara-Afrika an einer Sache, an der oder gegen die man aktuell noch nicht impfen kann. Und zwar sind es schwerpunktmäßig Haut- und Weichgewebeinfektionen, die durch einen bakteriellen Erreger Staphylococcus aureus ausgelöst wird. Und da wollen wir erstmal verstehen, warum dieser Erreger in manchen Regionen so häufig verbreitet ist, warum so viele Toxine von diesem Erreger gebildet werden und wie man sich da eventuell auch verschützen kann, entweder durch bessere Therapien oder eben auch durch Impfung. Da sind wir gerade in einer Vorbereitung, aber das ist immer ein langer, langer Weg, einen Impfstoff zu entwickeln, von der Fragestellung bis zur Zulassung. Und viele, viele Impfstoffe scheitern auf dem Weg zum Ziel.
Würden Sie sich wünschen, dass mehr Impfstoffe entwickelt würden? Und woran scheitert das auch, dass da Leute schon mal prophylaktisch hingehen und sagen, ah, ich kenne da so einen Erreger, der könnte mal zu einer Pandemie oder so führen. Ich forsche schon mal.
Der Ansatz ist ja genau das Richtige. Zum Beispiel hatten wir das bei der Ebola-Epidemie in Westafrika 2015, hat das sehr geholfen, dass schon Impfstoffe in der Schublade waren, die dann auch nach kurzer Prüfung auch eingesetzt werden konnte. Hätte man damals sozusagen erst die Entwicklung abgewartet, ehe man dann geimpft hätte, wäre die Epidemie sicherlich nicht so verlaufen, wie sie am Ende verlaufen ist. Und insofern ist der Ansatz ja absolut gut und wird auch so praktiziert, dass man Impfstoffe für potenziell pandemische Erreger vorbereitet mit eventuell späteren Anpassungen, aber damit man dann in Zukunft auch schneller ist, als wir jetzt zum Beispiel bei der Corona-Pandemie waren, wo der Impfstoff ja erst entwickelt wurde in Rekordzeit, nachdem die Pandemie gestartet ist. Aber trotzdem eine beeindruckende Leistung, muss man nachträglich immer noch sagen.
Auf jeden Fall. Das heißt, für uns so als Empfehlung oder die Empfehlung, die Sie auch abgeben würden, für alle, die Reisen planen, selbst wenn es vielleicht ein bisschen kurzfristiger ist, trotzdem so Reiseimpfsprechstunden wahrnehmen. Ich meine, UKM ist natürlich jetzt super, dass wir das haben. Vielleicht woanders, ich weiß nicht, bieten das auch andere Häuser, Hausärzte, Kliniken an, also wenn wir jetzt mal außerhalb von Münster gucken.
Ja, das also die flächendeckend ist das Angebot an reisemedizinischer Beratung schon gut. Allerdings gibt es natürlich auch Stoßzeiten und wir haben jetzt gerade eine Stoßzeit und selbst diejenigen, die sich nur auf die reisemedizinische Beratung konzentrieren, haben mittlerweile ja, 3-4 Wochen Vorlauf, ehe man wieder einen Termin bekommt. Also das ist jetzt sozusagen momentan unser Angebot, was wir nur machen können. Deswegen frühzeitig dran denken ist oft für alle.
Okay, also vielleicht, wenn der erste Gedanke kommt, ich möchte vielleicht doch mal irgendwo hinfahren, dann schon die Reisesprechstunde in Kauf nehmen, selbst wenn man vielleicht da nicht fährt, weil letztendlich ist es ja erstmal nur eine Beratung, die Impfung erfolgt dann ja nochmal im Nachhinein, richtig?
Genau, beziehungsweise man kann sagen, okay, das hier ist jetzt eine wirklich wichtige Impfung, die wird man so oder so brauchen, hier brauchen wir ein bisschen Vorlauf, also entscheiden Sie sich schnell und wenn wir das erste Gespräch hatten, dann ist meistens auch immer alles gut, schwierig wird es eben dann diese Last-Minute-Buchungen und Last-Minute-Entscheidungen.
Ja, die Leute, die zu Ihnen kommen, die sind ja durchaus eher impfwillig, sonst würden sie ja gar nicht erst den Weg finden, nehme ich mal an. Trotzdem gibt es doch wahrscheinlich auch Patientinnen und Patienten, die sagen, ich bin nicht ganz sicher, nehme ich da möglicherweise irgendwelche Nebenwirkungen in Kauf? Erstmal, Was sind das für Impfnebenwirkungen, die da in der Regel bei reisemedizinischen Impfungen irgendwie überhaupt auftauchen? Und kann das überhaupt ein Grund sein, so etwas abzulehnen?
Also die Nebenwirkungen von den reisemedizinischen Impfungen sind letztendlich genauso wie bei den ganz normalen Impfungen, in Anführungsstrichen, die wir auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten bekommen. Das heißt, der Impfarm kann wehtun, man kann sich ein bisschen schlapp fühlen, so muskelkaterartige Schmerzen für 2-3 Tage. Bei manchen Impfungen hat man keine Nebenwirkungen in der ersten Woche, aber dann treten diese Nebenwirkungen so nach 7 bis 10, 14 Tage nach der Impfung erst auf. Zum Beispiel bei der Gelbfieberimpfung oder bei der Dengue-Impfung. Aber die Impfnebenwirkungen bei denjenigen, die sonst ein gesundes Immunsystem haben, sind eigentlich normal und somit aus meiner Sicht auch vernachlässigbar, wenn man überlegt, was man dadurch verhindert.
Ganz wichtig.
Jetzt ist es ja so, dass man gewisse Impfungen in einem bestimmten Rhythmus, sie zunehmen klingt irgendwie falsch, aber sich verabreichen lassen muss. Und manchmal vergisst man das ja auch oder kommt dann doch vielleicht später, gerade jetzt, wenn ich auch an den Schutz gegen Zecken denke, da gibt es ja gewisse Rhythmen. Ist das dann schlimm, wenn ich da vielleicht dann doch erst 2 Jahre später komme, als ich eigentlich muss? Muss ich dann von vorne anfangen? Wie ist das?
Also wenn man eine sogenannte Grundimmunisierung durchgemacht hat, dann zählt sie ein Leben lang. Da ist die STIKO auch ganz klar, jede Impfung zählt und bei einer Grundimmunisierung, die hat man einmal gemacht und das war's. Wenn man sozusagen dann die Auffrischimpfung vergisst, dann kann es einfach sein, dass man in den letzten 1, 2, 3 Jahren keinen ausreichenden Schutz mehr hatte. Aber mit der nächsten Impfung hat man den sofort wieder. Das heißt, man muss nicht, und das ist manchmal ein Missverständnis, was auch in der Ärzteschaft weit verbreitet ist, man muss nicht wieder von vorne anfangen mit der Grundimmunisierung, sondern man macht sozusagen die Auffrischimpfung und das war's.
Das heißt, unser Immunsystem hat quasi so eine Art Gedächtnis und denkt, ach Mensch, da war doch mal was. Das
genau.
Kann ich ja wieder aktivieren.
Genau, das immunologische Gedächtnis ist besser als unseres. Und da kann man sich schon drauf verlassen. Und deswegen, das sehen wir immer wieder, dass hier dann immer noch von vorne wieder angefangen wird, obwohl eigentlich ein ausreichender Schutz da gewesen ist. Und da kann man Geld und Zeit ohne Probleme sparen.
Kann ich denn irgendwas machen? Also jetzt rein reisetechnisch, also ist das dann die Empfehlung zu sagen, wirklich alle, die irgendwie verreisen, sich impfen lassen und irgendwie, ich weiß nicht, das Gepäck auf nochmal durchklopfen, damit die Mücken rausfliegen. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man sagt, gut, Klimawandel, ich jetzt als Einzelperson kann natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass der nicht weiter vorschreitet, aber letztendlich natürlich jetzt nicht sofort was tun.
Ich glaube, da wird man nichts machen können, dass man in den Koffer nochmal guckt, ob da eine Zecke oder eine Mücke drin ist. Das gibt es natürlich immer wieder und selten genug, dass es solche Flughafenmalaria gibt. Aber ich glaube, was uns zuversichtlich stimmt oder was mich persönlich zuversichtlich stimmt, dass man zumindest auf die Gefahren, die eventuell auf uns zukommen, doch recht gut vorbereitet ist. Sei es durch Impfungen oder auch durch neue Technologien, wie jetzt zum Beispiel beim Corona-Impfstoff, der auch bei diesen reisemedizinischen Impfstoffen immer mehr und mehr auch erprobt wird, dieser mRNA-Impfstoff, wo Impfungen gegen Malaria und viele andere Erkrankungen mittlerweile auch in Erprobung ist. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da in Zukunft immer mehr und mehr auch zur Auswahl haben.
Was glauben Sie, auf welcher Zeitschiene wird das so sein?
Schwierig zu sagen. Üblicherweise dauert so eine Entwicklung eines Impfstoffs schon so 10 bis 15 Jahre.
Okay, bis dahin hilft nur Schützen. Langärmelige Kleidung, impfen, wo geht. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war total spannend. Ich hoffe, Sie fanden es jetzt auch nicht ganz schrecklich mit uns. Und ich glaube, wir haben alles geklärt, Felia, oder?
Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich etwas ängstlich von meinen nächsten Reisen. Nein, aber ich finde das total sinnvoll, dass wir mal auch über dieses Thema gesprochen haben, weil es, wie gesagt, ja auch ganz viele Menschen betrifft. Und ich glaube, ganz viele junge Menschen, die eben auch auf viele weite Reisen jetzt wahrscheinlich immer mehr gehen. Also ne, nach dem Abi, nach dem Studium, man kennt es ja. Und alleine, dass man auch weiß, es gibt da Stellen, wo ich mich informieren kann und eben auch schützen kann, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir da auch mal vielleicht diesen Menschen nochmal die Möglichkeit geben, sich dann vielleicht vor solchen Erkrankungen zu schützen.
Professor Frieda Schaumburg? Herzlichen Dank und wir treffen uns wieder in der nächsten Folge und da haben wir eingeladen die Psychotherapeutin Luisa Lilienkamp. Sie spricht mit uns über das Thema Resilienz, das ist also die psychische Widerstandskraft sozusagen, die uns hilft, Krisen im Leben gut zu überstehen, wenn sie denn gut ausgeprägt ist, die Resilienz. Gehört haben wir das ja irgendwie alle schon mal, das Wort, was damit gemeint ist und wie man denn nun möglichst widerstandsfähig, also resilient wird. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge mit Luisa Lilienkamp. Und bis dahin könnt ihr unseren Podcast gerne abonnieren, uns auf unseren Kanälen natürlich folgen und natürlich auch eine Mail mit Themenvorschlägen oder Fragen schreiben. Alle Infos dazu findet ihr unten in unseren Shownotes. Ihr macht's also gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.